Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Fußball-Podcasts. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen Zeit, denn mein heutiger Gesprächspartner hat erstens viel erlebt und kann sich, das weiß ich aus eigener Erfahrung, fast beängstigend detailgetreu an seine Karrierestationen erinnern. Also der Mann hat kurzum gesagt wirklich was zu erzählen. Ich freue mich sehr, dass wir ihn für diese Aufzeichnung gewinnen konnten. Hallo Peter Packholt.
Hallo.
Servus. Danke für deine Zeit und danke für die Einladung hierher in ein wirklich sehr, sehr feines Ambiente. Wo sind wir da genau?
Wir sind hier in Leobendorf, auch wo ich hier wohne. Wir sind da vor 11 Jahren da rausgezogen, eben weil es wohnen ja alle beide Schwagern wohnen ja da und wir sind da früher immer einfach zu Besuch rausgefahren und irgendwann sind wir halt dann so auf die Idee gekommen. Meine Frau war zwar am Anfang nicht begeistert, aber Jahre später, wie wir dann wieder einmal heraus waren, besuchen, ist uns das da ein bisschen schmackhaft gemacht worden und dann hat sich was ergeben und da haben wir zugeschlagen und wir sind happy, dass wir jetzt da heraus wohnen, obwohl, dass ich natürlich mein Flüritzdorf, mein Jedlersee vermisse.
Das kann ich mir schon vorstellen. Wie oft trifft man denn als harten Hund verschrienen Peter Packholt da? Inzwischen, wir zeichnen ja hier Anfang Herbst auf, doch einigermaßen kühlen See wieder?
Nicht so oft, komischerweise, weil wir beim Haus sich selber damals vor allem viel Unverständnis von gewissen Leuten hier rundherum, die was gesagt haben, der lässt sich da einen Pool einbauen, wir sind ja mitten am See, wie geht denn das? Und wir haben aber damals schon gesagt, wir wollen das machen mit dem Pool und dadurch sind wir nicht so oft herunter, aber wir gingen schon immer wieder runter, weil ein bisschen Paddleboarden, so macht uns riesen Spaß da und ist auch mit den Leuten, wir haben ja doch auch gute und nette Bekannte nicht rundherum, mit dem was ich, und natürlich mit den zwei Schwagern, da kommt man natürlich immer gerne runter und auf ein Tratscherl.
Nur, dass das auch geklärt ist, wo wir hier überhaupt sind. Das Schlagwort Floridsdorf ist schon gefallen. Das muss natürlich fallen, wenn es gerade um den Beginn der Karriere, nämlich der Kickerkarriere des Peter Packholt geht. In Floridsdorf beim FAC, beziehungsweise eigentlich im Käfig, hast du das Kicken gelernt. Kann man das heruntergebrochen so formulieren?
Man kann es in drei Etappen geben. Gelernt im Hof, weil damals war das einfach noch bei uns in der Anton Störgassen. Wir waren einfach sehr viel Buben, wobei der alte Unterschied natürlich immer sehr groß war. Im Hof eigentlich, dort haben wir die Grundschule, sage ich mal so. Und dann ist es angegangen mit der Donauwiesen, die heutige Donauinsel. Man muss sich das vorstellen. Das war früher Überschwemmungsgebiet, reines Überschwemmungsgebiet. Da haben wir auch schöne Erlebnisse als Kind miterlebt. Das war dann der zweite Schritt. Und der dritte Schritt war dann, da wo der Rosa-Weber-Hof ist, das ist der alte Kolumbiaplatz. Also ich kenne den Kolumbia, ich kenne den alten Kolumbiaplatz noch. Diese Narbe, was ich da habe, habe ich mir damals zugezogen, wie gebaut worden ist. Und da bin ich von so einem Gerüst, bin ich runtergefallen, Köpfler voran, und dadurch kenne ich noch diesen alten Kolumbiaplatz und da steht jetzt der Rosa-Weber-Hof und da drinnen wurde ein Käfig gebaut mit Rasen und alles und das war für uns damals ein Erlebnis, weil der sehr lang gesperrt war. Wir durften nicht rein, weil noch nicht alles fertig war, bis wir dann endlich die Lösung gefunden haben, einfach das Gitter unten aufgemacht und alles reingerannt. Und
Schlitzohr, Peter Packholt, ja, hat sich schon sehr früh zu entwickeln begonnen.
Also damals haben die Kinder schon nicht Ideen gehabt, was man machen kann. Dann haben sie gefreut natürlich auf den Rasen da zum Kicken. Das, was halt dann mit den Jahren dann ein reiner Sandplatz geworden ist. Heute ist es leider ein Betonplatz und auch mehr zu wie offen. Zu unserer Zeit war halt natürlich dieser Käfig Tag-Nacht besetzt.
Und in das Leben des ganz jungen Peter Packholt ist dann relativ bald einmal ein um 5 Jahre jüngerer Mann getreten, der dann auch schon ein bisschen rot-weiß-rote Fußballgeschichte mitschreiben sollte und der auch als nicht der allerschlechteste Stürmer in die Geschichte eingegangen ist. Peter Packholt weiß natürlich längst, wovon ich spreche oder von wem ich spreche. Andi Ogris, der war so dein Buddy im Käfig, kann man das so sagen? Oder zumindest dein Kick-Buddy?
Nicht ganz richtig. Andi Ogris, man muss wieder verstehen, Floridsdorf besteht aus sieben Bezirke eingeteilt. Jedlersee, Strebersdorf, Donnerfeld und so weiter. Und der Andi kommt aus Strebersdorf und ich komme aus Jedlersee. Und das waren damals schon Rivalitäten. Aufgrund der Schule. Es hat damals, heute nennt man das Schülerliga, damals ist es intern ausgespielt worden, der Floridsdorfer Meister. Und das gespielt gegen die Roder Rodergassen im Streversdorf, Kinzerplatz, Leopoldau, Großverzettling und so weiter. Und der Andi ist ja ein bisschen jünger wie ich, der Andi ist ja, glaube ich, fünf Jahre jünger wie ich, fällt eher in die Kategorie zu meinem Bruder. Aber trotzdem war damals der Altersunterschied eigentlich wurscht. Du hast mit den Großen genauso, die Großen und die Kleinen mitgenommen. Und das war das Wichtige, dass du auch mit den Großen mitspielen hast dürfen oder mit den Eltern. Und da ist es damals schon gekommen zu dieser, wir haben das immer genannt, die Hofduelle. Ja, und da ist einfach schon um die Ehre gegangen. Da ist schon richtig gefeitet worden. Wenn ich nur denke, mein Schwager da, der hat wieder gewohnt auf der Prager Straße, dort bei denen, das war eine richtig gute Mannschaft. Die waren aber natürlich um einige Jahre älter. Die waren wirklich sehr gute Fußballer. Der Großteil bei Ton, das ist ja das Komische, dass man trotzdem, wenn man auf der Prager Straße gewohnt hat, dass die zu der Donaufeld gegangen sind und nicht eben zu Columbia oder FAC, was eigentlich näher war. Und da hat sich das schon ergeben. Da haben wir sie kennengelernt, Andi, auch der Ernst Ogris und auch der Christian Forster, das ist der nächster Bruder von Andi, der mit mir dann bei der FAC gespielt. Und in diese Hofduelle und auch in diese Schulduelle hat sich schon eine gewisse, sage ich, freundschaftliche Rivalität entwickelt. Aber trotzdem freut ich mich, dass ich mit Andi bis heute, auch wenn wir nicht so, man sagt immer, gute Freunde, haben regelmäßig Kontakt. Wir hören sie hin und wieder, oder hin und wieder ist übertrieben, aber einmal in der Woche oder was, aber ist nicht so, und das macht uns beide eigentlich so glücklich, dass auch nicht jeden Tag miteinander kommunizierst oder jeden zweiten, aber dann merkst du einfach, es ist eine richtig super Freundschaft zwischen Familie Ogris und der Familie Parkhult oder Parzult, so wie sie mir früher gesagt eigentlich, haben. Ja. Und die haltet bis heute an und hoffentlich noch sehr lange.
Also Sie merken schon, der gute Mann hat wirklich ein auf hohem Niveau ratterndes Langzeitgedächtnis. Wir sind noch nicht einmal in der Profikarriere des Peter Parkhult angekommen und er weiß jetzt schon unendlich viel Geschichten zu erzählen. Deswegen müssen wir schauen, dass wir ein paar Stationen weitergehen. Zum Beispiel zum FAC, der in deiner Entwicklung wie wichtig war, auch als Sprungbrett hin zum Wiener Sportclub?
Sehr wichtig, weil es einfach der erste Verein war. Es war ja das Komische, alle von unserem Hof, von der Anton Störgossen, die sind alle gegangen zu Columbia. Und ich war eigentlich der Einzige, der was auf einmal ausgebrochen ist zum FAC. Hat auch diesen Grund gehabt, dass ich in der Volksschule schon nach 2 Jahren die Klasse wechseln habe müssen, weil ich so beliebt bei der Lehrerin war und so nett zu ihr war.
Sehr charmant formuliert, ja.
Und dadurch bin ich in eine Klasse gekommen, wo es den Norbert Trapella gegeben hat. Norbert Trapella habe ich aber schon gekannt, eben von unserer Hofduelle, was zu der Edler Seerstraße Foltergossen wiederkehrt hat. Und dieser Vater war FAC-Trainer. Liebe Grüße, Herr Trapella. Er lebt heute noch. Ich freue mich, dass er noch lebt.
So viel Zeit muss sein.
Ja, der Herr Stecher auch noch. Und bin dann zur FAC gegangen. Erste Training. Ich kann mich noch auf mein erstes Training so erinnern. Kurze Hosen, ein weißes Hemd habe ich auch gehabt und normale Schuhe. Ich habe keine Fußballschuhe gehabt. Und so habe ich mich halt auch hingestellt beim Training und bin aber trotzdem aufgenommen worden. Und ja, und habe dann natürlich alle Nachwuchsmannschaften mitgemacht. Also der Herr Trapella war wichtig, der wichtige erste Trainer. Dann ist der Herr Stecher gekommen, der Schülertrainer war, wo ich dann schon auf der Kippe war, weil ich ein paar Minuten gespielt habe, ich will aufhören und so weiter. Aber der FAC war dieser Sprung, bei dem ich habe dann alles weiter durchgemacht. Und dann war eben dieser Sprung von der Reserve in die Erste. Ich bin immer so hin und her pendelt und ich war zu diesem Zeitpunkt noch immer relativ klein. Ich bin erst beim Bundesheer, also 1978.
Und laut Andi Ogris ist auch sehr schmal und sehr dünn.
Sehr schmal und auch klein. Ich bin erst da 78, 79 gewachsen. Und dadurch hat man mich noch nicht so ernst genommen, aber bei der Ersten. Und dann war dieses erste Pflichtspiel in der ersten Mannschaft für den FAC. Ich bin zum Zuge gekommen, weil der Michael Schuckert, mit dem was ich alle Nachwuchsmannschaften mitgemacht habe, zwar auch aus Streversdorf, aber mit denen ich alle Mannschaften mitgemacht habe, er eigentlich beim Herrn Sohl, ehemaliger Sportclubspieler, lebt auch heute noch, was ich weiß, auch liebe Grüße, der sich dann aufgrund dessen entschieden hat, dass der Michi am Donnerstag nicht zum Training hat kommen können, weil er da am Kagranerplatz in einem Sportgeschäft gearbeitet und ich war immer beim Training. Ich habe sogar ein Buch dann von ihm mitgekriegt, als trainingsfleißigster Spieler, und habe dann gegen Wienerberg mein erstes Pflichtspiel gemacht. Wir waren damals, glaube ich, so ein bisschen im Abstiegskampf und haben dieses Spiel 20 gewonnen. Ich habe damals aber im Mittelfeld so gespielt, gegen ehemalige Rapid-Spieler. Paul Pavlik zum Beispiel hat er bei denen gespielt und noch zwei, drei Spieler. Und das war eigentlich dann der Beginn bei FAC für meine Kampfmannschaft da sein. Das ist dann weitergegangen halt bis dann in der Saison 80-81 ein neuer Trainer gekommen ist, Herr Otto Walzhofer, Wiener Legende, und der mich eigentlich, man hat unter ihm einfach gemerkt, das ist schon das Training. Es gab auf einmal ein Samstagtraining, wenn Sonntag gespielt wird, wir haben meistens Sonntagvormittag gespielt, war immer der schönste Termin, und auf einmal hat der eingebaut, Samstag 10 Uhr, so Bewegungstherapie, nicht Training. Da hat es damals schon Kämpfe gegeben, weil die was verheiratet waren, gesagt, ich muss mit meiner Frau einkaufen gehen. Wenn du das heute sagst, lacht jeder aus, aber damals war das aber so. Das durch. Und dadurch ist das so gekommen, und ich habe dann eine riesen Herbstsaison gespielt. Ich habe in 13 Spielen 17 Tore gemacht, und dadurch sind alle Wiener Vereine auf mich aufmerksam geworden.
Auch der Sportclub zum Beispiel,
auch wenn wir
die Kurve elegant kriegen hin zum
ja,
also 1981 war das.
War im Dezember 80 noch, und ich wurde zu einem Gespräch eingeladen zum Karl Schlechter. Die haben in der Halle trainiert, Vorbereitung auf die Wiener Stadthalle. Und ich habe meinen Chef damals gefragt, den Herrn Dienst, das ist der Bruder von Robert Dienst, gefragt, ob ich kurz die Tour unterbrechen kann, weil ich war ja noch eleganter Brieftrager. Ich treffe den Herrn Schlechter wegen einem Gespräch, und der hat gesagt, okay, aber dann gehe ich wieder auf die Tour. Ich weiß nicht, ob man das heute machen darf. Und bin dann zu dem Gespräch, und ich weiß, es war ein nettes Gespräch. Und meine Frage an den Herrn Schlechter war, holen Sie mich für die erste Mannschaft oder für die U23? Und er hat gesagt, wenn du einen gewissen Spieler, wie ist den Namen?
Kann man auch sagen. Gerne.
Es war der Pepe Larionovs, ein Salzburger, der hat damals links außen gespielt, und er hat gesagt, wenn du den nicht verdrängst, dann hast du den nicht die Qualität. Oder so. Oder wenn du den nicht verdrängst, dann hast du in der ersten Liga nichts zum Suchen. Und natürlich geht das nur mit der Unterstützung von Trainer. Wir sind dann ins Trainingslager nach Bordeaux geflogen. Für mich war ja das ich bin da gekleidet gekommen, Anzug. Ich mir denke, der Papa hat mir gesagt, ich muss dann schön gekleidet sein. Dabei sind die Spieler auch irgendwie gekommen. Und dann in Bordeaux haben wir dann gegen Chiron und das Bordeaux gespielt, erstes Spiel. Tigana, Marius Tresor. Das war die Mannschaft, die 98 damals so für Euphorie gesorgt hat in Frankreich, diese Mannschaft. Didi Six, Lacombe, der Stürmer. Und ich wurde zweite Halbzeit eingewechselt. Für mich ist schon, ich weiß nicht, ob ich überhaupt einen Ball berührt hat. Und durch das, dass wir verloren haben, hoch, haben wir noch ein zweites Spiel gegen die gemacht. Und auf einmal beim zweiten Spiel von Anfang an. Und dann ist die ganze Vorbereitung auch immer gewesen. Ich habe immer gespielt. Und dann gibt es auch dieses Spiel da gegen Leobendorf. In der Vorbereitung, wo wir hoch gewonnen haben. Leider ein sehr, sehr guter Freund, Herr Walter Göttinger, der was leider voriges Jahr gestorben ist, hat bei diesem Spiel mitgespielt, und ich habe immer wieder gekeckelt mit dem, dass ich gesagt habe, wir haben 14-0 gewonnen und ich habe 11 Tore gemacht. Man glaubt es heute noch immer noch, das stimmt wirklich. Ich habe damals wirklich 11 Tore gemacht, soweit ich mich nicht erinnern kann. Und das war so irgendwie das Signal viel weiter. Und Karl Schlechter hat mich einfach immer forciert, auch wenn ich nicht unbedingt, glaube ich, vielleicht am Anfang erstligatauglich war, aber ich habe doch in der Halbsaison 6 Tore gemacht, überraschend.
Und am nächsten drauf gleich 16,
wenn es so ist. Ja, aber es war halt, dass du als Junger aus Flüritzdorf, da, ich habe dann auch gemerkt, hoppala, es wird in Flüritzdorf über mich geredet, was natürlich schön war, aber ich war noch immer der Brieftrager. Ich bin ja dann weiterhin bis im Sommer 84, bis zum Wechsel zu Rapid, war ich weiter der Brieftrager. Ich bin weiter, habe meinen Dienst gemacht, habe dann bei Sport gehabt, einen Step nach dem nächsten gemacht, wirklich auch mich weiterentwickelt vom U-Nationalspieler zum ein Nationalspieler also
auch
dann.
Das ging ja schnell, ich glaube 1982 ja, schon das Teamdebüt. Das
nach der WM 82 war ein bisschen Umbruch, Hans Krankl hat aufgehört und so weiter. Und dadurch bin ich in den Kader gerutscht gegen Nordirland. War für mich natürlich, ich war riesig stolz, weil wie es in diesem Augenblick eingefallen, was damals eine Volksschullehrerin, eben wo ich in der dritten Klasse war, die Frau Büringer, die hat einmal in der Schule gesagt, ihr werdet sehen, in Peter werden wir irgendwann einmal im Fernsehen sein. Und das hat sich dann bewahrheitet und war natürlich der Sprung von der FAC, den ich sehr viel verdanken kann und auch darf, auch wenn mich einige Leute dort punkto Vertrag mit Sportclub hintergangen haben, weil es sind dann ganz andere Zahlen gewesen, was ich wirklich verdient habe, aber ich war trotzdem stolz. Da ist es auch nicht ums Geld gegangen, ich habe gar nicht gewusst, wie was war. Und mein Vater hat sich ja dann im Nachhinein geärgert, aber es war so, das war der Sprungbrett für die weitere Karriere.
Und die hat sie dann wirklich in sich gehabt. Jetzt freue ich mich, dass ich auch wieder mal zu Wort komme. Das ist sehr einfühlsam von dir, damit ich nicht völlig unnötig da sitze.
Ja, du hast ja nur 5 Fragen.
Das stimmt allerdings. Ja, nein, du wirst schauen, was ich da alles vorbereitet sehr habe. Ich werde dich journalistisch in die Mangel nehmen. Da kannst du dich ja gefasst machen drauf. Also, wir switchen, wenn es recht ist, in das Jahr 1984. Und der Legende zufolge hat es genau in diesem Jahr eine Spielerversammlung beim Sportclub gegeben. Und der damalige Trainer Rudi Flögl hat dort zur Verwunderung von Peter Packhult angeblich verkündet, dass Peter Packhult zu Rapid wechselt. War das tatsächlich so?
Das war beim Training. Wir haben das erste Training gehabt. Ich glaube, das sogar vom Montag war. Und ich komme ganz normal und setze mich in die Kabine. Wir gehen laufen und ich glaube, das sogar nach dem Training erst war. Und dann sagt Rudi Flögl, ja, und wir verabschieden den Peter, der ist ab morgen bei Rapid. Und ich sitze so, denke, um was geht's da? Ist die, ja? Heute würde man sagen, versteckte Kamera. Und, ja. Und dann holt er mich auf Zeit und sagt, ich soll nicht einen Holzburg anrufen. Nicht? Damals hat es ja noch kein Handy gegeben, du hast ein Münztelefon.
Das war dann ein Tauschgeschäft mit Keglewitz, glaube ich. Gell?
Das war dann im Endeffekt, was dann im Endeffekt war von denen schon alles geklärt, also von Vereinszeit und alles war alles schon Punkt der Spieler, der Tausch, geldmäßig. Und, aber ich musste in Herrn Holzbach anrufen. Habe ich in Herrn Holzbach angerufen, dann habe ich mich, glaube ich, sogar noch am selben Abend in Otto Baric in Neustift getroffen, weil der Weg eh da hinten war. Habe mich mit Otto Baric getroffen, der hat mir alles erklärt und ich habe aber gesagt, ja, aber ich bleibe schon noch Brieftrager. Und er hat gesagt, na, du musst aufhören. Ich habe das noch nicht so richtig
dass jetzt ernst wird, sozusagen.
Und ja, und auf einmal, nach dem Gespräch Holzbach, Herrn Baric, ja, ist das auf einmal dann so gewesen, gut, die Vereine haben sich geeinigt und ich bin dann auf einmal beim Training erschienen, Dienstag Nachmittag, kann ich mich erinnern, weil ich war noch bei der einmal vorgestellt. Und das war das Lustige mit Hans Krankl, das Schöne. Wir haben beim letzten Spiel gegeneinander ist zu einem Wortgefecht gekommen, zwischen ihm und mir. Und
also Sportclub gegen Rapid.
Sportclub gegen Rapid und ich war ja nicht, ich habe mir ja im Prinzip ja nichts gefallen lassen und habe den Hans ein bisschen geschimpft auch so. War aber nett und er hat mich aber auch gleich super aufgenommen, muss ich wirklich sagen, ganz klar. Ich bin auch dann neben ihm gesessen in der Kabine und so bin ich auf einmal dann bei Rapid gelandet.
Und dort hast du es eben, wie schon erwähnt, mit Otto Baric zu tun bekommen. Der war ja der Architekt dieses sehr erfolgreichen Projekts Rapid in den 80ern. Den hat was ausgezeichnet als Trainer, ganz grundsätzlich? Kannst du ihn eigentlich parodieren? Es gibt ja viele seiner ehemaligen Spieler, die ihn hervorragend parodieren können.
Der Hans Größ hat den immer super parodieren können. Hans Größ
und der Konrad kann ihm auch ganz gut nachmachen.
Ach so, das war aber der Hans Größ, da haben wir müssen immer aufpassen, wenn der Hans Größ das gemacht hat, ob es wirklich auch der Baric ist oder ob es nicht der Hans ist. Aber was mich an Otto Baric so fasziniert hat, war, er war ein richtiger Motivationskünstler. Ich sage jetzt, vom Training jetzt abgesehen, wir haben das letzte Mal mit ein paar Rapid-Spielern, wie mit Gerry Wilfer zum Beispiel und Funke Fahrer, Kurt Gager haben wir sich das letzte Mal unterhalten, glaube ich, am Sonntag im Stadion, punkto Training. Wir haben das heute das Training nennt, wir haben nur ein Match gemacht. Die Übungen, was er gemacht hat, die waren nach 10 Minuten immer unterbrochen. Weil
dafür haben seine Zeichnungen an den Tafeln aber sehr kompliziert ausgeschaut.
Nein, das gibt diese berühmte Tafel von Celtic Glasgow, wo der Celtic Glasgow analysiert hat. Da sind die Striche, hat keiner mehr gewusst, welcher Strich zu welchem gehört. Aber er hat damals das schon gekannt, eine Mannschaft zum Charakterisieren und eine Mannschaft zum Analysieren. Und auch das, was er auch können hat, war, er hat jeden Spieler stark reden können. Auch wenn der dann nicht gespielt hat. Da gibt es ja Episoden. Jetzt am Sonntag haben wir wieder über so eine Episode geredet, wenn er zu einem Spieler hingegangen ist, wenn jetzt Namen sind. Und die ganze Woche ihm gestreichelt hat und gesagt, du bist, ich brauch dich. Und, ach, bin ich. Und am Samstag bist du auf der Bank gesessen. Du hast der Woche bis da gewesen. Und am Samstag bei der Aufstellung warst du auf einmal nicht dabei. Oder warst du der 12. Und das hat er aber irrsinnig gut kennen. Das schon, weil ich weiß, vor dem Europacup-Spiel gegen Dynamo Moskau war ich krank, habe ich hohes Fieber gehabt.
Halbfinale damals.
Ja, ja. Und er hat meine Frau angerufen und der Peter Moore spielt am Mittwoch. Und ich bin am Dienstag aus halber der Leich zum Training gekommen und na, du spielst. Ich habe dann am Mittwoch gespielt, sagen wir, ich war dabei. Das einzige Gescheite, was ich gemacht habe, ich war bei den Schuss von Peter Ristic, habe ich wenigstens instinktiv, ich habe gewusst, was kommt, also er schießt und springe über den Ball.
Die schönste Gurken, die du je kassiert
so
hast.
So ist es, ja. Da bin ich ja hoch auch noch gesprungen. Und, aber er hat die so stark geredet, dass du einfach motivationsmäßig reingegangen bist. Aber du hast auch gewusst, hoppala, wie sagen die Indianer, er spricht mit gespaltener Zunge. Den hat er gut geredet und den hat er auch gut geredet, aber gemeint hat er ganz was anderes. Aber trotzdem war er natürlich auch ein großer Wegbereiter von mir.
So was Ähnliches hat auch Andi Herzog einmal erzählt, der ja auch schon einmal Hauptdarsteller bei unserer Podcast-Serie war. Der hat gesagt, Otto Barisch hat mit ihm einmal ein Einzelgespräch geführt und gesagt, du bist der Beste von den Jungen, alle, die ich habe. Also keiner ist so gut wie du. Und der hat gesagt, er ist dann mit stolz geschwellter Brust Richtung Kabine gegangen und hat dann gehört, wie der Barisch beim Wurz steht und dem Wurz genau das Gleiche erzählt. Und
ich wollte den Namen nicht sagen, aber du bist eh gut informiert.
Dass er dem Schöttl auch genau, das Gleiche gesagt
hat. Ja, also in Weinhofer-Rude hat er genau dasselbe gesagt, bis er draufgekommen ist. Ja, wenn er von dem Spieler weggegangen ist, zum nächsten Jugend hat er den ist so Weber-Franzi und so weiter.
Also Otto Baritsch, aber irgendwas muss er richtig gemacht haben. Erstens, weil er natürlich sehr viele Erfolge gehabt hat. Und zweitens, weil es wahrscheinlich auch eine pädagogische und vielleicht sogar psychologische Meisterleistung war, die Rapid-Mannschaft der 80er Jahre zu bändigen. Ich mag es jetzt einmal provokant formulieren, denn dort waren ja schon echte, starke Typen vertreten, eigentlich ausschließlich, angefangen von Weber über Krankl sowieso, Pakult, Krantscher, Panenka, das waren ja dann alles keine Waisenknaben, sagen wir es einmal so.
Es gibt ein Foto von der Saison 84, 85 von der Ersatzbank, wo fünf Rapid-Spieler, Nationalspieler auf der Bank sitzen. Damals waren nur 16, aber diese fünf waren alles im Prinzip im Laufe Nationalspieler oder waren es Nationalspieler, aber diese fünf Leute, das war ein schönes Foto, wo ich denke, da, bumm. Und wenn man dann denkt, was noch dann am Platz gestanden ist. Nicht? Also, diese 80er Jahre, muss man schon sagen, haben beide Großclubs wirklich sehr starke Kader gehabt.
Ich glaube, 9 von 10 möglichen Meistertiteln sind entweder an Rapid oder an die Austria gegangen. Wobei, wenn ich da jetzt gleich ein bisschen investigativ-journalistisch nachbohren darf, Peter Pakult mit Rapid keinen Meistertitel feiern konnte. Warum das eigentlich?
Wir waren in der Saison 84, 85 knapp dran. Und ich kann mich noch an das Spiel erinnern in Spital an der Drau. Und da haben etliche Spieler nicht, Hans hat nicht gespielt. Also ich weiß nur, dass wir da mit großen Verletzungsproblemen hingefahren sind und verlieren dieses Spiel 1-0. Das sind immer diese Highlights, dann, wenn du auswärts spielst und das Stadion ist voll und im Spital vor damals. Und wir verlieren 1-0 und der Harry Wevers sagt nach dem Spiel, das war der Meistertitel. Es war zwar eigentlich überraschend, wieso dass das so da gekommen ist, weil es war eigentlich noch genug Zeit, aber irgendwie hat der Heri da was gespielt und es war dann eine Saison, wo wir dann im Frühjahr eben diese super Europacup-Saison gehabt haben und haben aber in der Meisterschaft dann Punkte liegen lassen. Ich weiß auch, dass man, ich weiß jetzt nicht, ob es nach dem Dresden-Spiel war, dass danach dann Eisenstadt oder Klagenfurt, ich glaube eher Eisenstadt war, und dann noch unentschieden gespielt hat. Wir haben dann einfach die Europacup-Erfolge haben das nicht widerspiegelt in der Meisterschaft. Und dadurch ist dann die Austria auch Meister geworden. Aber in diesem Jahr haben wir auch das Pokalfinale gegeneinander gehabt. Und das haben wir dann im Elfmeterschießen gewonnen. Wobei ich auch immer sage, Ein entscheidender Elfmeter war bei der Situation zu 5-4.
Ja, weil den der Parkhult verwandelt hat.
Stimmt,
die Austria alle fünf verwandelt hat. Also Parkhult musste treffen, hat dann auch getroffen. Aber Peter Parkhult hat auch eine bisschen tragische Hauptrolle im Cupfinale eine Saison davor gespielt. Auch da ging es gegen die Austria, auch da sehr dramatisch zur Sache. Wie gut bist du bezogen auf dieses eine Spiel, auf Herbert Prohaska zu sprechen?
Ja, mit Herbert Prohaska bin ich noch immer gut zum Sprechen. Auf dem Schiedsrichter bin ich heute
so,
noch böse.
So kann man es auch formulieren. Ja. Also die Geschichte musst du erklären.
Das war ja letzte Minuten.
Ist 3-3, glaube ich, gestanden.
3-3, letzte Minute. Wir haben einen super Konterangriff und ich renne ungefähr so 40 Meter weg vom Tor von Rapid auf die Westtribüne zu, ganz alleine. Keine Gefahr. Ich war schon im Strafraum, setze schon an zum Platteln, weil ich eigentlich schon geschaut habe, wo der Tormann steht, und kriege von hinten auf einmal einen Stößer, mich zerkugelt, und der Schiedsrichter lässt weiter spielen.
Die Frage, die sich dahinter verbirgt, wahrscheinlich eher die ist, was der Prohaska im eigenen 16er macht.
Ja, das war ja das Komische auch noch, dass er mir hinterher rennt, wo ein Obermeier und so weiter. Auf jeden Fall, wenn man sich diese Szene, Gott sei Dank gibt es diese Szene jetzt eh schon auf YouTube, weil schon langsam wird auch von der Vergangenheit, gibt schon. Und da sieht man einer, der Herbert ist so, der hat mich so weh, also er hat mich nur mehr so erreichen können und steht nicht. Und der gibt den Elfmeter nicht. Wir kommen in die
Verlängerung
und verlieren in der Verlängerung dieses Pokalspiel. Also heute noch immer für mich, auch wenn es jetzt schon Jahrzehnte her ist, aber das sind schon Momente, die was die dann wirklich einholen und wo du dann eigentlich wirklich noch immer ärgerst, dass das so entschieden worden ist.
Wobei Peter Parkhult sich ja auch mehrmals zum absoluten Helden von Rapid gemausert hat. Zum Beispiel, du weißt, was jetzt kommt, in der glorreichen Europacup-Saison 84-85 Peter Parkhult und der Held von Manchester gegen Celtic Glasgow. Über dieses Spiel werden wir natürlich gleich sprechen, wenngleich, und darauf will ich jetzt eigentlich zu sprechen kommen, Peter Parkhult sagt, das schönere Tor habe ich eigentlich im Hinspiel erzielt. Wie war das?
Absolut, das schönere Tor ist bis heute noch immer, wie man es jetzt gestern gemacht hat. Ich kriege so 10 Meter
Parkhult auf Maradonas Spuren.
Ja, also ich habe es auch immer so leicht tituliert, weil man kennt ja von Diego Maradona zwei Tore. Einmal gegen England so und einmal gegen Belgien, wo er da vier Leute überspült und. Und bei mir war es dieselbe Situation. Ich bekomme so 35 Meter, 40 Meter vor dem Tor auf der halbrechten Position den Ball und laufe auf den Gegenspieler hin, sich schon hoppala, die machen so zu. Und lauf mit einem Haken, zwei Haken, dritte, bei denen so vorbei, relativ spielerisch, also sieht man auch auf YouTube, muss man dazu sagen.
Ja, so viel Eigenwerbung darf schon sein.
Und das war halt dann ein bisschen, wo man dann ehrlich genug ist, der Schuss war halt nicht so gedacht, wo er dort hingegangen ist, aber es dort sich. Ich bin mit dem rechten Fuß gekommen und komme mit einem langen Schariert und trifft den aber richtig voll mit dem Riss und der geht um ins kurze Eck in der Höhe von Dormer vorbei. Aber von der Entstehung her absolut viel schwieriger als wie das Auswärtstor dann in Manchester. Und auch, weil es mit dem rechten Fuß ist und weil es damals auch, so wie beim anderen Spiel, es 1-0 war und wir lange angrenzt sind. Aber von der Entstehung her für mich sicher einer der schönsten Tore, was ich gemacht habe.
Aber unsterblich gemacht hat sich Peter Parkhult dann mit dem entscheidenden Siegtor in Manchester. Die Vorgeschichte kennen Sie. Das Skandalspiel wurde abgebrochen und dann als Wiederholungsspiel in Manchester ausgetragen. Ne? Es wurde strafverifiziert.
Wir haben so ganz normal zu Ende spielen können, aber nur aufgrund dieser schweren Verletzung von Rudi Weinhofer, was wir ja wissen. Konnten wir nur mehr zu 10 weiterspielen und dadurch konnte nicht mehr wechseln, weil schon dreimal getauscht war. Das Spiel ist zu Ende gegangen mit einem 3-0-Sieg für Celtic, aber es ist dann in der ersten Verhandlung ist das Ergebnis geblieben. Erst in der Berufung ist dann zu einem dritten Spiel gekommen.
Genau, dieses dritte Spiel hat dann in Manchester stattgefunden und rund um dieses Spiel und auch um das Goldtor von Parkhult hat es ja viele Anekdoten gegeben, die wir jetzt alle erzählen könnten. Ich mag mich auf eine stützen, die mit Hans Krankl zu tun hat. Der hat nämlich, nachdem du das Tor erzielt hast, in der Kabine die fast ein bisschen zusammengestaucht, mag ich sagen. Warum?
Ich war mir ganz sicher, also kurz zum Erzählen, ich laufe auf den Tormann, spiele mir vorbei.
Pass von Krantscher, glaube ich, oder?
Pass von Grantscher. Ich laufe von eigenen 16er Wecker, weil der Ball von der Stange, mein eigentlicher Gegenspieler, Atkins, schießt auf die Stange. Ball kommt zum Brucic und in dem Moment, wo Brucic diesen Ball schaut, drehe ich mich um und laufe schon Richtung Mittellauflag. Brucic kriegt den Ball und ich laufe. Brucic spielt den Grantscher und ich laufe in der Mitte und Grantscher spielt nur Steuer eine. Kein Gegenspieler da und ich laufe den Dormer zu, überspiele den Dormer, ja, Plattler meine und freue mich. Komme in die Halbzeit rein und der Krankl auf einmal, bist du deppert? Der war so knapp. Und ich sage, du hast einen Vogel, der war mitten ins Tor. Und haben mir dann später das Tor angeschaut und bin damals richtig erschrocken. Ganz erschrocken, wie ich sehe, wo der Ball eigentlich hingeht. Ich war fest der Meinung, der Ball ist genau in die Mitte vom Tor gegangen. Da war es der um Zentimeter neben der ersten Stange reingegangen. Das hat den Grund gehabt, wie ich den Ball vorbeigespielt habe beim Tormer, habe ich aufgeschaut, wie es für einen Spieler halt gehört, Ball geschaut und konzentriert auf den Ball und spielt. Und in dem Moment verspringt sich der Ball. Ich triff ihn aber trotzdem noch korrekt, aber der geht wirklich vielleicht 2 cm in die Stange. Also für denen auf der Bank wird es wahrscheinlich ganz eng gewesen sein.
Das war schon unglaublich knapp. Es gibt natürlich noch wahnsinnig viel, was deine Rapid-Karriere angeht, zu erzählen, aber ich muss dann wirklich schauen, dass wir noch weiterkommen, weil das war es ja noch lange nicht mit der Karriere des Peter Backhult. Eine Rapid-Anekdote oder Facette hätte ich aber noch ganz gern besprochen mit dir, nämlich dein Verhältnis zum Baric-Nachfolger Vlatko Marković. Das war, glaube ich, nicht so das Allerfriktionsfreiste. Und welche Rolle hat ein gewisser Halilovic in diesem Konstrukt gespielt?
Die ersten Wochen waren okay. Ja, neuer Trainer, ein bisschen andere Art aber gehabt, auch wie Otto Baric. Aber wir haben schon gemerkt, ui, da rennt was. Und er hat mich damals auch eingeteilt. Wir waren Trainingslager auf Fak am See. Und ich war zuständig für den Suleiman, für den Halilovic. War mein Zimmerpartner, weil da haben sie gesagt, da lernt er am schnellsten Deutsch. Ich weiß nicht zwar warum, weil er war nie im Zimmer, was weißt. Aber ich habe mich sehr gut mit dem Sule verstanden.
Erzähl mehr.
Ich habe mich sehr gut mit ihm mit Sule verstanden. Aber es war ja so, ich habe die ganze Vorbereitung gespielt und habe auch die meisten Tore. Ich glaube, ich kann mich damals so erinnern, dass ich glaube ich 17 oder 19 in der Vorbereitung auch gemacht habe. Gut, da waren kleine Gegner dabei. Aber, und dann spielen wir das erste Meisterschaftsspiel und auf einmal stehe ich nicht in der Stamme. Also ich war sowas damit, mir hat es richtig zusammengebracht. Ich war so enttäuscht, ich war so wütend, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, ich bin auch gar nicht eingewechselt worden. Ich weiß nur, dass am nächsten Tag Training war. Damals hat es ja nicht so viel Co-Trainer gegeben, weil heutzutage machen nicht das die Assistenten, aber Training mit ihm. Und dann haben wir so ein Sprinttraining und was ich jetzt gemacht. Und ich habe natürlich mich komplett abgelassen bei dem Training. Bin einfach nur so hin und her, dann zwar geschrien Sprint. Ja, das war dann das Wort, dass ich noch langsamer geworden bin, ja, und habe da einfach schlecht. Ich war einfach so enttäuscht, weil ich nicht gespielt habe. Und dann waren auch die nächsten Spiele auch so. Und ja, dann ist das eine Zeit lang so hergegangen und dann sind wir zu den Kamper-Turnier. Und vorher war schon das mit
Barcelona
den...
Barcelona.
Hoppala, dass ich, da habe ich jetzt leider was versprungen, glaube ich. Das Kamper-Turnier war, glaube ich... Nein, das war erst nach der ersten Runde. Und wir fahren zum Kamper-Turnier und ich werde gegen Barcelona eingewechselt. Wir haben das Spiel verloren und ich habe einen schönen Ausflug mit Hans Krankl gehabt. Da hat man erst einmal gesehen, was bedeutet, wenn ein Spieler, wenn ein Mensch populär ist. Ich bin mit Hans in so ein Einkaufszentrum reingegangen, dann habe ich gesagt, Hans, komm endlich, geh, mit dir kommen wir nicht mehr weiter. Ja, der war beliebt, der war bekannt. Unfassbar. So, ja. Und auf einmal beim nächsten Spiel, was war das gegen Ajax? Ist wurscht. Auf jeden Fall beim nächsten Spiel, auf einmal ein Riesenzirkus, scheißt mich der Marković zusammen. Ich habe mich nicht eingesetzt oder was irgendwas. So, und ich bin nicht im Kader. Oder? Und wir kommen heim nach Wien und dann ist irgendwas gegen mich gelaufen, also das Verkaufen oder was ich was hergeben. Und der Boldigkeit, unser legendärer Radioreporter, hat am Abend, wo sie alle zusammengesessen sind, Marković, Holzbach, bla bla bla, ja, die Atomband mit drinnen lassen und hat alles aufgenommen gehabt, was mich betroffen gehabt hat, bla bla. Und da ruft mich dann an und sagt, du, wenn du Hilfe brauchst, da hast du das Atombandel und, und. Und ich bin dann natürlich zum Holzbach gegangen, weil das Theater war. Wer hat es dann abgestritten? Markovic hat abgestritten, nein, hat er nie gesagt und alles, das in der Zeitung, nie gesagt und bla bla. Und dann haben wir halt das Dombandl vorgespielt.
Ja, dann war halt natürlich. Er überführt?
War er überführt. War für mich dann in einer Weise halt gut, aber hat mich halt schon menschlich gestört einfach. Diese, und auch die Situation, wie er dann auch in der Kabine mit Fischen spielt. Und es war auch das, dass der Hans auch kein gutes Verhältnis gehabt hat. Und das war dann schon ein springender Punkt, weil Brucic Granča gehört zum Hans Kranke. Ja? Und vor allem Bero, vor allem der Bero. Und da hat man schon gemerkt, zwischen Hans und Markovic stimmt auch was nicht. Und so ist es irgendwie ein bisschen da gespalten worden, diese gute Clique und alles. Und was mich halt betroffen hat, ich bin weiter halt quasi nur Ersatzspieler gewesen, habe aber dann Rapid gegen Fram Reykjavik Europacup auch wieder geholfen. In dem Sinn ist gestanden 1-1, eingewechselt, 2-1 gemacht, 3-1 gemacht und da wieder geholfen, ist Auswärtsspiel, das wichtige Auswärtstor gemacht, nach 1-0 Rückstand, ja, habe ich gleich nach der Halbzeit den Ausgleich gemacht zum 1-1, also es hat sportlich geklappt, aber es war irgendwas zerbrochen, ja, und dann ist die Situation gekommen mit Hans Krankl, der was im Winter dann auf einmal zum Wiener Sportclub wechselt. Und auf einmal ist er, war ich auf einmal sein, so quasi der Liebling. Und man denkt, warte, da rennt irgendwas falsch. Und da habe ich immer gesagt, warte, typischer Jogo wieder. Er hat mich wieder so geärgert und alles. Ja, und da war auf einmal ich trotzdem aber derjenige, weil Hans Krankl hat damals Gruppa Ultima als Sponsor gehabt, die Dress. Ne? Und jetzt durfte ich auch mit dieser Dress weiterspielen. Also war für mich in einer Weise natürlich auch eine Ehre, die Nummer 9 zum Tragen und auch der Nachfolger vom Hans zum sein. Und auf einmal war ich dann Stammspieler. Und es war aber dann eine unbefriedigte Saison, glaube ich, für alle Beteiligten. Wir sind im Europacup ausgeschieden, sang- und klanglos gegen Dynamo Kiew, die dann später Europacup-Sieger geworden sind. 4-1 zu Hause, 5-1 auswärts. Und, aber es war dann, es hat einfach aus meiner Sicht für mich zum Trainer war kein gutes Verhältnis und dadurch hat sich das, war das halt ein Arbeitsverhältnis.
Es kam das Jahr 1986, jetzt muss ich ein bisschen aufs Tempo drücken, damit wir da deine Stationen ein bisschen flotter abhandeln. Und der Wechsel des Peter Backhult nach Tirol, obwohl du gar nicht weg wolltest von Rapid.
Es ist Otto Baric zurückgekehrt.
Von Stuttgart,
nach gescheiterten,
glaube ich.
Ja, nach einer gescheiterten Vision da bei Stuttgart. War aber schön, dass der Otto Baric wieder zurückgekehrt. Wir sind auch ins Trainingslager gegangen, auch wieder Fack am See. Und kriegst du dann einen Anruf auf einmal von Swarovski. War der Finanzchef am Telefon und hat mich eben gefragt, er ist im Auftrag von Herrn Latzke, ob ich mir einen Wechsel vorstelle. Der Herr Langes befürwortet das. Ich war natürlich hellauf begeistert, weil ich habe gesagt, Tirol, das Land hat mir immer gefallen, das hat mir immer getaugt, wenn wir dort gespielt haben. Ja, bin auch zum Otto Baric gegangen, hab ihm das gesagt, und dass das mit Tirol ist. Und ich habe dann auch mit Rapid verhandelt, weil mein Vertrag ja auch ausgelaufen wäre. Und ja, Rapid wollte auf die Forderungen nicht eingehen. Das hat auch natürlich mitgespielt. Und so bin ich dann natürlich auch sehr gerne, auch, muss ich sagen, bei Swarovski gelandet.
Und das war ja dann wieder einmal eine sehr erfolgreiche Station. Ich versuche jetzt das Wichtigste zusammenzufassen. Zweimal Meister und, ganz interessant, Torschützenkönig im Europacup, der Landesmeister, ex aequo mit einem gewissen Jean-Pierre Papin. Das ist jetzt auch kein ganz schlechter des Weltfußballs.
Ja, damals hat es noch Landesmeister, wobei das erste Jahr schon trotzdem erfolgreich war für Swarovski Tirol. Wir sind ins UEFA-Halbfinale gekommen gegen Göteborg, die dann gewonnen haben gegen einen HSV. Sind auch ins Pokalfinale gekommen gegen Rapid, haben aber in zwei Spielen da verloren. Und dann ist Ernst Happel gekommen und waren zwar nicht erfolgreich, das Jahr 87, da waren wir nicht erfolgreich, gar keine Frage. Aber 88, 89, 99 natürlich mit diesen beiden Meistertiteln, Torschützenkönig, vor allem im ersten Jahr Meistertitel, Cupsieger, Torschützenkönig, das war für mich schon natürlich ein Riesenjahr.
Und natürlich, du hast den Namen eh schon in den Mund genommen, muss man in irgendeiner Form über Ernst Happel sprechen, über den eh schon wahrscheinlich das meiste erzählt wurde und wahrscheinlich ist keiner oder sind wenige Menschen so bewaffnet mit Anekdoten über Ernst Happel, wie du es bist. Was ist das erste, das dir zu Happel einfällt? Oder was ist die liebste Story rund um Happel? Die liebste Anekdote?
Wie wir Reften waren, wie wir Rafting waren. Wir haben damals Hansi Neuner, unser Masseur damals, ehemaliger Masseur, leider auch viel zu früh verstorben. Sein Sohn führt aber weiter das in Ötztal, die Ötztaler Arena. Area 47 heißt die, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig jetzt täusche. Der Michi führt das noch weiter. Top. Kann ich jedem Zuschauer nur empfehlen, dort einmal hinzugehen. Dort kann man raften, klettern, alles, was mit Freizeitsport zu tun
hat. Hast du einen Sponsorvertrag von denen?
Nein, habe ich nicht, aber das liegt mir am Herzen. Dieser Mensch einfach so viel, auch für Ernst Happel getan hat, der den Happel zum Schluss auch gut gepflegt. Aber beim Happel fällt mir immer das Rafting ein. Wir haben sie damals haben wir ein Sponsorgeld gekriegt, weil wir Eishockey gespielt haben. Gibt es ja so viele Anekdoten bei uns bei Tirol, dass wir sich aus diesem Sponsorgeld zwei Raftingboote gekauft haben, nicht so wie es heute ausschaut, das waren da bessere Schlauchboote, sagen wir. Und dann hat es in Lienz so einen Bewerb damals schon gegeben, wo man was irgendwo startet und die rudern da, wie die gestörten da habe. Und da haben wir gesagt, da nehmen wir auch teil mit zwei Booten. Kurt Gager war auch dabei. Also, und sind in zwei Boote und wir sitzen bei uns. Happel bei uns vorn gesessen, als Kapitän, mit seiner Porsche-Brühe. Er hat immer so diese Porsche-Brühe gehabt, diese blaue, was da so geschimmert da hat. Und mit seiner Zigaretten. Und wir sehen vor unser Boot fahren. Und ich schreie, das Boot entern wir. Weil wir haben nicht mitgemacht bei den. Wir haben sie ja treiben lassen, wir haben nicht gerudert. Und die anderen, die waren Stunden vor uns am Ziel in Lienz. Und wir haben aber das Wehr übersehen, da war so ein kleines Wehr. Und wie wir die sehen uns, kriegen Panik und fangen zum Rudern an und drehen sie mit dem Boot, genau wie sie ins Wehr runterfallen, dreht sie an ein Boot und wir stechen genau in der Mitte so eine. Natürlich, wir alle einen Köpfler drüber, war ja dann wild, alles da über Bord, ich auftaucht, eh alles da, weil wir haben Jacken, Gott sei Dank Jacken gehabt, Helm aufgehabt und Trainer natürlich auch. Und ich tauche auf und nein, haben sie taucht auf. Und sagt, wo ist der Alte? Trainer nicht da. Und das hat ein paar Sekunden gedauert. Das hat wirklich, du glaubst, das sind Minuten. Dabei sind das ein paar, kommt einer auf. Er soll sie treiben lassen, nichts machen. Nicht, brauchst du nur hinlegen. Aber in der Panik so. Er hat geholt, der hat sich ja nicht mehr bewegt. Und dann so ausgezahlt. Er natürlich. Der Erste, was er geschimpft hat, war natürlich ich. Nie wieder mit denen. So, Brünn natürlich weg, Zigaretten, der hat ja so ein Plastikdings da gehabt, weil seine Zigaretten, die waren Gott sei Dank trocken. Da hat sich eine Auto. Dann ist schon ein Auto gekommen, die haben ihn dann mitgenommen. Wir haben halt dann weitergemacht, aber es war schon tragisch, bei noch ausgegangen. Ich glaube, der Gischi Westertaler, leider auch, der hat sich verheddert mit der Rettungsleine. Der ist auch da rumgetum, aber es ist Gott sei Dank nichts passiert. Es ist alles gut gegangen, wir sind nach Stunden da gekommen. Aber das war eine Episode, wo Happel, glaube ich, mich verflucht hat bis zum Geld nicht mehr. Aber im Spaß. Und so, aber da hat er gesagt, nie wieder. Er fährt schon mit, aber wenn ich dabei bin, fährt er nicht mehr mit. Und das gibt es auch noch eine Episode. Kalterer See im Trainingslager. Hansi Müller, seine Frau, war damals hochschwanger. Jeden Tag haben wir gewartet auf das, was wird. Und dann geht er zum Happel und es ist soweit. Ja, und der sagt, ja, aber morgen davor bist du wieder da. Sagt, heute brauchen die Spieler drei Tage frei. Weiß zwar nicht für was, aber damals war er. Er müsste erst auf die Nacht weggefahren, Kalterer See, die paar Stunden noch, zwei Stunden oder drei Stunden danach nach Innsbruck gefahren und in der Früh beim Frühstück war der Hans wieder da.
Also, ich glaube, ich habe mir zu viel versprochen, als ich gesagt habe, Peter Backholt weiß viele Anekdoten über Ernst Happel. Dem ist ja sehr lange der Ruf vorausgeeilt, dass er so der Instinkttrainer war, der aus dem Bauch heraus entschieden hat und alles richtig gemacht hat. Ich glaube, Peter Elstner, die Reporterlegende, hat aber einmal erzählt, also so aus dem Bauch heraus und alles Instinkt war das bei weitem nicht von Happel. Der hat Bücher gelesen über alle möglichen Facetten des Sports, von Psychologie angefangen, über Trainingslehre. Also der war schon mit theoretischem Wissen auch bewaffnet.
Der war theoretisch, braucht man nur seinen Kosten. Ich glaube, dass die Konstantini den Hauptanteil, glaube ich, von seinen Aufzeichnungen hat. Aber auch Freddy Körner hat einige Sachen von ihm noch gehabt. Also der hat Bücher gehabt, damals hat er noch keine Videos, man muss ja aufpassen, das ist erst lange. Aber der war damals schon mit Büchern bewandelt, aber nicht nur von österreichischen, also von der ganzen Welt, was sie abgespielt hat in der Theorie. Und wenn ich viele Trainingselemente von Happel heute hernehme, die haben wir, oder die, was heute trainiert werden, die haben wir damals schon trainiert. Nur
Gegenpressing
hat,
zum Beispiel.
Hat genauso.
Hat halt damals noch nicht so geheißen.
Wir haben halt noch damals keine Stangeln gehabt oder keine so Maxeln und die ganzen Utensilien, was heute verwendet werden, die haben es halt damals noch nicht gegeben. Aber das, was gefordert wurde, ist genau dasselbe, was unter Happel gefordert wurde. Das Pressing heute...
Also Gegenpressing heißt ja vereinfacht und heruntergebrochen formuliert, nach dem Feldpass nicht zurückziehen, sondern sofort wieder drauf zu gehen. Das ist ja im Prinzip das Wesen von Gegenpressing.
Ja, so schnell wie möglich immer. Er kämpfe so schnell wie möglich den Ball und hält den Ball so schnell, so weit wie möglich vom gegnerischen Torwecker. Also wo ist jetzt der Unterschied aus den 80er Jahren zu 2020? Nicht, dass man immer sagt, wir sind stecken geblieben, aber das ist die Wahrheit. Und dass man einfach sagt, hoppala, bei uns hat das auch damals halt Vorchecking geheißen. Heute nennt man es Hochpressing oder was ich was nachher wird. Aber wir sind halt vorne, die beiden Stürmer vorne stehen geblieben, haben geschaut, kann der Dormer rausspielen oder nicht? Kann der Dormer nicht rausspielen, schlagt ab. Haben wir sie halt ein bisschen so auf 30, 40 Meter zurückgezogen. Haben es dort eng gemacht, weil das war ja das immer von Happel, dass er, gut, im Bruno Betz erst nicht sagen brauchen, aber die neuen letzte Reihe, die hat immer müssen rausschieben. Also die ist dann eh schon gestanden am Kreis von der Mittelauflage da. Also es war eh schon sehr, sehr eng. Du hast da dazwischen eh keinen Platz mehr gehabt. Und das haben wir permanent beim Training auch gespielt oder wenn man heute so hernimmt, ja, diese neuen Trainingsdinger mit 4 gegen 4, 5 gegen 4, ich will es gar nicht wissen, wie oft dass wir das in der Woche trainiert haben, weil das einfach so, oder Kleinspiele auf kleine Tore und nur schaut, hat das halt vielleicht jetzt im Gegensatz zu heute anders ausgehört, wenn nicht 100.000 Geräte am Platz gestanden sind oder Torschussübungen, Abschlussübungen, Kontersituationen, Defensivverhalten. Das haben wir unter Happel damals schon trainiert, bis zum Übergehen.
So, wir sind eh schon in der Rapid-Viertelstunde unseres Gesprächs angekommen, versprochen. Aber es ist halt wahnsinnig spannend, Peter Parkhult zu lauschen. Und natürlich müssen wir auch noch über die restlichen Stationen von dir als Spieler zu sprechen. Also dann ein Jahr Blau-Weiß-Linz und dann FC Linz und dann sehr spannend, Stahl-Linz, ja. Sehr spannend natürlich auch 1860 München und der Aufstieg in die deutsche Bundesliga.
Die Entstehung war ja so, wir haben schon mit FC Tirol, also mit Swarovski Tirol, zweimal Freundschaftsspiele gegen 60 gemacht in München. Und einmal ist mir das sogar gelungen, von 35 Meter mit der Innenseite ins Knie auf zum Treffen gegen Rainer Berg, Torhüter. Und Thomas Miller war noch damals mein Gegenspieler, mit dem ich dann noch gespielt habe. Und dadurch bin ich denen ein bisschen so. Und es gibt auch einen Fanclub, Kufstein. Es gibt ja genug Tiroler, die was immer rausgefahren sind nach München. Auch heute noch, muss ich sagen. Ich lobe diese Fanclubs da noch immer, was gibt. Und dann gibt es diese Anekdote im Winter-Trainingslager, Hallenturnier in Linz und München ist auch dabei. Und ich sehe in Lorenz stehe und sie waren klarer Tabellenführer, weil sie ein Jahr vorher ja wieder angestiegen sind. Und ich rede ihm halt so an und sage, genau, und steigen wir heuer auf. Und dann sehe ich, und Werner mit seiner Art und alles. Und so sind wir ein bisschen ins Reden gekommen und das erklärt. Haben dann aber eine schwierige Saison gehabt. Haben es aber dann, weil damals war es noch Bayernliga, haben die Bayernliga diese Aufstiegsrunde gewonnen und sind aufgestiegen in die zweite Liga. Und ich hatte noch Vertrag bei Stahl Linz und Jürgen Werner wurde im Winter damals schon sportlicher Leiter, Sportdirektor und Manager. Wir haben damals gehabt, Manager zu haben. Und der Jürgen kommt zu mir und sagt, Peter, weißt du, bei uns, wir sind nicht in die erste Liga gekommen, der Stahl Linz. Damals hat es dieses Aufstieg, 12er Liga, komisch. Und sind nicht draufgekommen. Und er hat gesagt, Peter, wenn du einen Verein aus der ersten Liga, von mir ist das Wort, du darfst gehen, ablösefrei. Nicht? Und dann meldet sich Hans Krankl auf einmal, Trainer bei Mödling, bei die sind aufgestiegen. In dieser Aufstiegsrunde gegen die, was man gespielt. Und sage ich, ja, na klar, selbstverständlich. Nicht? Und trainiere dann zwei Wochen mit schon bei Mödling. Und am Freitag kriege ich auf einmal einen Anruf von Werner Brucker. Werner Brucker war zu unserer Zeit bei Swarovski Sekretär, war jetzt auf einmal Sekretär bei bei 1860 und sagt, hast du schon einen Verein? Sag ich, du, ja, ich bin mit Wacker, mit Mödling. Er sagt, ey, warte, wir suchen nur einen erfahrenen, der Lorenz sucht nur einen erfahrenen Stürmer. So, und ich hatte damals, kannte damals Robert Lobenhofer und ruft ihn an, sag ich, du, Lobi, da, könntest du da mal helfen? Und war damals Spielerberater, hat sehr viele Spieler gehabt. Und der Bobby hat dann mit denen geredet und ruft mir einfach mit dann zurück und sagt, Peter, du sollst am Sonntag raufkommen noch ins Trainingslager zu 1860. Wir fahren da rauf, Werner, wir reden wieder so, bla bla bla. Und ich glaube, ich spiele da jetzt am Nachmittag mit. Sag ich, was soll die? Du bist ja nicht da zum Probetraining. Du bist da, dass du die Mannschaft kennenlernst und alles andere schauen wir. Also er hat das schon so getan. Also ich brauche mich da jetzt nicht beweisen, sondern klar, das ist von der Art her immer gesagt, ich komme nicht zum Probetraining. Ich meine, ich war Ex-Nationalspieler oder in dem Sinne bin ich noch einmal Nationalspieler ja dann geworden unter Herbert Braska, 94. Und war das klar, dass das kein Probetraining ist. Hab dann Montag, Dienstag mittrainiert. Dienstag, Mittwoch ist dann schon die Entscheidung, Dienstag, Mittwoch ist die Entscheidung gekommen, dass der Bobby aufgekommen soll. Also die haben einen Magen. Und ja, da ist die Entscheidung ihm dann gefallen, dass ich der, die Presse hat auch mitgeholfen, die Bild-Zeitung und die Tageszeitung haben da auch mitgeholfen, weil die haben schon gemerkt, ich passe gut zu der Mannschaft, der Schmäh, die Spieler natürlich auch, die, was mich kennt haben, war schon ein anderer Zugang. Nicht? Und er hat wirklich einen Erfahrenen gebraucht, er hat zwei junge Spieler gehabt und den Bernd Winkler. Nur der Bernd Winkler hat er wirklich schlechte Jahre hinter sich gehabt. Ich habe es mit 19 ja schon bei Kaiserslautern Meister geworden mit Kaiserslautern, wo er zwei wichtige Tore im letzten Spiel in Köln macht. Und war aber mit den anderen Vereinen nicht so. Und da braucht er Hilfe. Und hat sich für mich entschieden. Und gegen Seiler, das war so ein Spieler von St. Pauli. Aber es wurscht. Und das war natürlich ein Glückstreffer, nicht nur für 60, auch für mich. Ich konnte mit 34 Jahren einmal ins Ausland wechseln, wo immer hin habe wollen, dass man sieht, was ist anders im Ausland. Damals gab es nur drei Ausländer. Und komm dorthin und man kennt ja dann als Löwenfan diese Saison 93, 94, was da passiert ist. Auch für mich persönlich sportlich ein absolutes Highlight in meiner Karriere, was da passiert ist. Mit dem schlussendlich letzter Spieltag im Meppen, Siegestor gemacht zum 1-0, aufgestiegen und du bist auf einmal in der ersten Liga. Und natürlich, der Vertrag ist ausgelehnt, aber natürlich aufgrund der Situation nur einen neuen Vertrag. Und du spielst auf einmal nächstes Jahr gegen Bayern, gegen Dortmund. Das war schon ein Highlight.
Das kann ich mir vorstellen. Wie ausgeprägt war das Highlight Austria-Wien in deiner Karriere? Und da müssen wir vor allem auf ein Spiel zu sprechen kommen. Peter Backholt hat ja dann, also ich glaube, da warst du 35, 36, als du zu der Austria gegangen bist, auch als Derby-Torschütze geglänzt gegen Rapid beim 4:1 im Praterstadion, oder hat er schon Happelstadion geheißen damals. Ich glaube, die restlichen Torschütze waren auf jeden Fall Walter Kogler, Walter Kogler aus einem Freistoß und Ogris zweimal. Und damals war es offenbar ganz und gar nicht Usus, dass man gegen den Ex-Verein nicht jubeln darf. Peter Backholt hat schon gejubelt.
Erstens einmal gehört das zu meiner, ich werde mich für nie was verteidigen, aber das gehört zu einer sportlichen Karriere. Und egal, ob jetzt das Rapid Austria, es war Austria auch so, dass für mich Austria nicht unsympathisch war, weil durch das Kennenlernen von Alfred Riedl, mit dem ich sehr gut befreundet war bei Wiener Sportclub und auch immer auch danach, war für mich Austria auch immer auch ein Bezug, weil wir sind auch als Bauer damals auch gegangen zu Rapid, zum Sportclub, zur Wiener, zu Austria Wien. Also für uns Buben aus Floridsdorf oder Sedlersee war das einfach, dass wir Wacker Wien, dass wir alle Spiele besucht haben. Und es kommt ja dann der springende Punkt dazu, zu der Austria, Horst Rubisch. Ich weiß nicht, ob wenn ein anderer Trainer gewesen wäre, ob ich dann auch zur Austria gekommen wäre. Das lasse ich mich gleich dahingestellt, wahrscheinlich nicht. Aber durch das, dass Horst Rubisch natürlich dort Trainer war und mir seinen Plan erklärt hat, weil es war ganz klar, dass ich nicht als Stammspieler geholt werde. Das war für mich klar. Ich hatte eine schwere Verletzung auch aus München mit zum Tragen. Mir hat sie Muskel abgerissen im Jänner im Trainingslager und sehr schwer. Bin dann schwer in die Saison reingekommen. Und dadurch war auch dann die Karriere bei 60 auch dementsprechend beendet. Und da hat sich das mit Horst ergeben und er hat mir das erklärt und ich habe das gerne angenommen. Es war geplant, ich Ergänzungsspieler, wenn noch der Mann ist, aber ich soll ihm helfen. Es waren sehr viele junge Spieler damals, ich glaube 10 junge Spieler im Kader und die mit aufzubauen. Und das habe ich sehr gerne gemacht und War am Anfang auch nicht Stammspieler und dann war halt das Derby und ich glaube, Melge war verletzt oder gesperrt, irgendwas war auf jeden Fall mit Melge und ich beginne von Anfang an und dann kommt dieser Traumpass von Rachimov und ich habe schon gesehen, Bob, und habe nur mal so ins lange Eck, weil ich habe gewusst, Michel Konzel liegt früher am Boden, bevor das überhaupt schießt. War immer so bei Michi, leider, man muss das erst immer wissen und hab dann 1-0 und habe mich natürlich auch dementsprechend gefreut, weil das ist meine Aufgabe, wenn ich spiele, den Verein auch dementsprechend.
Ich glaube, du warst doch Torschützenkönig in der Stadthalle für die Austria, kann das sein?
Ja, das war dann im Winter, das dann noch draufkommt. Das war dann der erste Derby-Sieg und dann, glaube ich, das Retourspiel haben wir dann auch 1-0 gewonnen. Ja, da habe ich die Ecke geschossen und Günther Schießwald, der was dann auch zu der Austria gewechselt, zu Rapid gewechselt ist, der hat auch Rapid Austria vergangen und macht das 1-0. Also wir haben da gleich zwei Derbys hintereinander gewonnen. Und dann haben wir eine Vorbereitung gehabt auf das Stadthallenturnier. Und dieser Titel hat mir eigentlich noch gefehlt in meiner ganzen Fußballersammlung, dass ich nicht, wir waren mit dem Sport, glaube ich, knapp dran im Finale, was auch mein Schuld ist, weil da habe ich eine riesen Chance damals, glaube ich, auslassen aufs 3-1. Wir haben sich da gut vorbereitet. Horst Rubisch hat da eine richtig gute Vorbereitung gemacht. Und das Derby und das Finale war ja dann sehr, sehr eng. Für mich war es ein Glück, in dieses Turnier zu gehen und gleich im ersten Spiel gegen Wacker Innsbruck zu spielen. Und glückt mir gegen meinen ehemaligen Mitspieler Michi Bauer, hat mir gedacht, mache ich gerade das 1-0 auch noch. Kann ich mich auch noch erinnern, guter Einstand in das Turnier. Und weil ich war ja schon Torschützenkönig.
War dann ein 1-0, glaube ich.
Ja. 19 Sekunden
vor Schluss. Manfred Schmid,
19 Sekunden vor Schluss. War ein enges Derby, war richtig hart dieses Derby. Aber dieser Titel hat mir eigentlich nur gefehlt. Und jetzt war halt die Frage, man wird ja da immer geehrt, bester Spieler, bla bla bla. Und dann, es gab jetzt für den Torschützen König immer einen Pokal, den ich auch zu Sportclub-Zeiten erringen konnte. Ich glaube, mit sehr vielen Toren. Und dann ist es gegangen, ja, aber man hat dann quasi so bester Stürmer auch noch erfunden, Torhüter war klar. Und ich glaube, Tommy Flögel war der Torschützenkönig und ich war der beste Stürmer.
So war es, okay.
So war das. Aber das war mir nicht so wichtig, die eigene Ehrung, sondern für mich war wichtig, auch einmal diesen Pokal in der Hand zu haben. Weil dieser Stadtteil hier zu unserer Zeit einen enorm hohen Stellenwert gehabt, auch von Zuschauerzuspruch. Das können Sie, glaube ich,
die Rapid-Fans haben weniger Freude gehabt mit dir. Haben dich diese Judas-Backhult-Rufe getroffen?
Das gehört zum Fußball dazu, das ist umgekehrt. So. Wie bei Swarovski Tirol gespielt habe, hat es geheißen Wiener Schweine. Ich war aber der Wiener, der bei Wiener Tirol gespielt hat. Oder auch von den Austria-Fans bin ich genauso geschimpft worden bei Rapid. Ich habe da kein Problem damit.
Gehört dazu. Gut, dann machen wir jetzt einmal ganz radikal einen Strich unter die aktive Karriere des Peter Backhult. Wir haben jetzt nicht noch einmal so viel Zeit, dass man sich auch in dieser Intensität durch deine Trainerkarriere wühlen, wenngleich es auch daraus natürlich etliches Erzählenswürdiges gäbe. Ich mag es ganz plump und allgemein machen. An welche Trainerstation erinnerst du dich besonders gern?
Natürlich an 60 und an... Es wäre jetzt unfair. Nein, weil es wäre unfair. Also ich darf...
Also 60 ist jetzt schon sehr, sehr schnell dahergekommen.
60 ist natürlich, ja, weil das meine erste Trainerstation war und gleich im ersten Jahr auch sehr erfolgreich war. Ich war mit der Amateurmannschaft, bin ja gleich Meister geworden. Also das muss man als Trainer auch einmal schaffen. Du fängst der Trainertätigkeit, hast keinen Trainerschein, weil meine Karriere war aus und 3 Wochen später ist es weitergegangen. Und bin mit den Amateuren Meister geworden mit einer komplett neuen Mannschaft. Die Mannschaft ist komplett neu geordnet worden. Wir haben, glaube ich, 15 neue Spieler gehabt und haben nur 2 ältere Spieler gehabt, die was sehr wichtig waren, muss ich sagen, von Fürstenfeldbruck. Die haben mir sehr geholfen. Und der Rest waren junge Spieler, die was sie geholt haben, um zu schauen, schaffen sie den Sprung. Bei 3 Spielern von diesen Leuten ist... 3 Spielern ist dann der Sprung auch später gelungen in die erste Mannschaft. Aber da bin ich gleich Meister geworden und habe aber den Trainerjob lernen können, weil ich gleichzeitig Co-Trainer war bei den Profis.
Von Lorenz.
Tolle Situation, wenn man selber Mannschaft hat und aber gleichzeitig lernt. Und vor allem auch dieses Lernen, Umgang mit den Spielern bei den Profis, weil da habe ich mit der halben oder dreiviertel Mannschaft noch gespielt. Umgehen mit denen und umgehen dort, du bist die Persönlichkeit, hoppala, der Aufstiegshalt und da muss man, da schauen die Spieler auf und da musst du wieder so mit einer Freundschaft, auch wenn du der Trainer bist, musst du trotzdem das freundschaftliche Verhältnis beibehalten, aber trotzdem müssen sie merken, du bist nicht mehr so ganz der Freund, du bist schon 51 zu 49. Ne? Und das war eine wichtige Erfahrung und natürlich auch sehr gute Jahre mit Werner und dann Werner. Und dann ist halt dieser überraschende Wechsel gekommen, der ist sportlich dann auch aus meiner Sicht gut gelaufen. Und
was war denn, Entschuldigung, da muss ich jetzt dann doch einhaken, weil wenn wir über die 60er und über Werner Lorand sprechen, dann muss ich dich auf den einen Vorfall unter Anführungszeichen im Derby gegen die Bayern mit Mario Basler ansprechen. Was war denn da?
Ja, das war, Mario ist ja ein pflegeleichter Typ, ein super Typ. Das war halt in der Emotion. Der Werner schimpft auf Mario, der Mario, auf ihn, die kommen raus. Und ich gehe dann hier und stehe in Mario halt so weg. So, Ausgang ist er so: Schlusspfiff, 2 Minuten später, alle 2 im Gang gestanden mit einem Bier in der Hand. Bei Mario war das normal, beim Werner war es auch normal, aber das gehört einfach dazu.
Alles in Ordnung. Gut, dann kommen wir noch vielleicht zur erfolgreichsten oder zumindest der Trainerstation, die dem gemeinen Fußballvolk am ehesten in Erinnerung ist, nämlich Rapid und der Meistertitel 2008.
Wobei doch die Station mit Dynamo Dresden schon erklären will. Ich bin damals Dynamo Dresden Trainer geworden, am 24. Dezember ruft mich mein Co-Trainer an, also mein ehemaliger Spieler Tom Stone, der war bei 60 mein Kapitän bei denen, und ruft mich an und sagt, der Typ, ich suche einen Trainer, war am 24. Dezember. Und triff ich am 26. mit dem Vorstandsvorsitzenden, wir dann Trainer und habe eine wirklich super Rückrunde gespielt mit Dynamo Dresden, Tabellenplatz 4 in der Rückrunde und leider wegen einem Punkt, weil vorher der Abstand schon groß war, weil wir damals 4 Absteiger gehabt haben, wegen einem Punkt nicht geschafft, obwohl das wir in Rostock 3-1 gewonnen haben und leider Marcel Koller mit seiner Bochumer Mannschaft, die was schon Meister waren, in Haching nicht gewonnen haben. Schade halt. Marcel hat mir aber damals geschrieben. Aber es war wirklich eine. Und ich habe den Vertrag gehabt, dass ich natürlich weiter bleibe. Und bin sehr erfolgreich in die neue Saison gestanden mit einer neuen Mannschaft, war Tabellenführer und kriege auf einmal den Anruf von Rapid. War der Abgang für Dresden war natürlich nicht so schön. Aber ich, wenn du Rapid, wenn das Angebot kommt, Rapid. Es war wirtschaftlich nettes. Dass ich sage, ich muss zu Wien, zu Rapid gehen, sondern das war bei Dresden genau dasselbe. Aber du bist wieder daheim, weil die Frau war ja nicht mit, sondern du bist wieder daheim und so. Und am Anfang, die ersten Monate waren schwierig, gar keine Frage. Also bis in den Winter rein war es ein bisschen schwierig. War positiv die letzten 2 Spiele, die was wir gewonnen haben. Damit waren wir nicht Tabellenletzter, sondern die Austria. Und man geht in eine neue Vorbereitung. Und in der neuen Vorbereitung, dann musst du als Trainer schon. Da muss schon was erkennen. Und das hat man dann erkannt auch im Frühjahr, dass da was weitergeht in gewissen Bereichen. Weil wenn du unter der Saison kommst, so wie ich im September, du hast keinen Einfluss auf das Körperliche. Taktisch musst du auch erst dich alles neu aufstellen, weil du brauchst ja einen Erfolg am Anfang. Ja? Vielleicht war es auch ganz gut, dass wir im ersten Spiel gegen Red Bull Salzburg in der 93. Minute einen Ausgleich gekriegt haben. Wir haben 1-0 lang geführt, mit keiner guten Leistung, aber was, Willi Kavlak ist da gemacht, das junge Spieler. Willi Kavlak damals das Stadion nicht ausverkauft, auch nicht, weil einfach die Ergebnisse in die Vormonate nicht so waren. Muss man sich einmal zergehen lassen, du warst nicht ausverkauft. Und es war die Stimmung auf einmal nicht so happy. Und Gott sei Dank war, weil wer weiß, vielleicht wäre dann noch ein Sieg, noch die Erwartungshaltungen, noch der Messias, nein, nichts, sondern das Trainer, harte Arbeit. Und die sind mir dann im Frühjahr gelungen. Man hat schon gesehen im Frühjahr, dass da was weitergeht. Eben auch mit den Erreichen des WeCups. Und dann die Saison 7-8. Wir hatten kein Geld bei Rapid. Ja, Rudi Edlinger hat gesagt, Peter, wir müssen komplett abspecken. Ich bin den Weg mitgegangen. Ohne große Muren, ohne irgendwas. Ich habe gesagt, gut, aus, dann schieben wir Junge nach. Ja, und aus. Bin mit einem relativ kleinen Kader in diese Saison 7-8 gegangen. Und habe aber gewusst, wir haben ein paar Junge da im Hinterhand, aber wenn die Routiniers, Häkkinen, Patocher, Tokic, die was ich neu geholt habe, wenn das funktioniert, dann können die, weil auch ein Micky Katzer muss Verantwortung übernehmen oder die, was da waren, Kulowitz und so weiter, die müssen ja dann auch mit Verantwortung übernehmen. Und das hat dann gut funktioniert. Und dann habe ich im Winter halt noch einmal reagieren können und habe den Branko Boskovic und den Stefan Meyerhofer geholt. Und wie es dann ausgegangen ist, wissen wir, die beiden haben uns genauso geholfen, obwohl dass das Gros der Mannschaft wirklich den Hauptanteil da gehabt hat, weil die beiden erst ja dazugeschossen sind. Aber das waren halt diese Puzzlestücke, was eben zu den Erfolg dann mit beigetragen haben. Und dann stehst du auf einmal da und wirst Master. für mich, muss ich wirklich sagen, nicht das 7 Uhr. 7 Uhr war okay in Salzburg. Okay, ja. Überraschend.
Inzwischen kann Peter Backholt sogar lachen, wenn er vom 7 zu 0 spricht. Das ja, war ja während dieser Partie nicht zu glauben, ja, dass du auch lachen kannst.
Ja, da sind mir so viele Sachen durch den Kopf gegangen. Und auf jeden Fall war es aber so, für mich war das entscheidende, trotzdem das entscheidende Spiel auswärts gegen LASK. Weil wir ja nur einen Punkt immer vorne. Und dieses Spiel, weil LASK hat selber die Chance noch gehabt, die minimale Chance auf den Meistertitel. Die waren ja, nur, waren ja auch nur knapp hinter uns. Die hätten uns sogar überholt, wenn sie gewonnen hätten. Und dieses Spiel war für mich entscheidend. Und ganz wichtig, ausverkaufte Google, wir gewinnen dort 2-1. Und da habe ich dann angefangen, leicht zum Hoffen. Da, ab diesem Zeitpunkt, weiß, wir haben noch schwierige Partien spielen. Die Klagenfurt-Partie, die war eine Nervenpartie zu Hause. Auch erst in der 91. oder was ist Siegestor gemacht. Das waren so Partien, aber da ist man schon der, boah, bist du deppert, stell dir vor, du wirst Master. Und dann kann ich mich noch erinnern, wie ich zum Spiel gefahren bin gegen Altach. Es war so ein Tag wie heute. Ich weiß noch, dass so vom Wetter her, ja, man muss halt nur rechnen, dass es halt da Mai war. Und, aber schönes Wetter. Und ich komme zum Stadion, sehe die Leute. Und, denke, boah. Und ich war immer da so ganz, ja, nicht die zeigen lassen und alles, relativ ruhig gewesen. Und dann so alles durchgegangen im Kopf. Ich habe gewusst, es wird nicht einfach, weil Alltag war immer so eine Mannschaft. Ganz nicht, aber die Mannschaft, die Spieler, die waren so viel Selbstvertrauen, so mit so einem Herz dabei, mit einer Brust. Die Qualität hat gestimmt. In die gewissen Spiele hast du auch rotieren können, wenn wer ausgefallen ist. Und das ist ja oft genug dann auf einmal passiert, die letzten Spiele. Und da ist nicht einer abgefallen, im Gegenteil. Also, ein Thonhofer hat sich herauskristallisiert als super Lösung als linker Verteidiger, auch wenn er es nicht verstanden hat. Aber er ist Nationalspieler dadurch geworden. Aber diese Situation dann vor dem letzten Spielalltag, so, und dann fängt das Spiel an. Allein der erste Pass war schon so halb gefährlich auf einmal von Alltag. Gott sei Dank war eh noch Zeit. Aber da haben wir gedacht, hey, fangen die nicht jetzt mit zum Zittern an. Und dann waren die ersten Minuten, wie sicher, dass wir spielen. Dann kommen dieses erste Tor, das zweite Tor. Und dann war es schon. Dann hast du schon zum Träumen anfangen können, was das könnte sich ausgehen. Du hast zwar noch immer ein Matchball gehabt, auswärts gegen Ried, aber das habe ich gar nicht mehr gesehen. Und dann macht der Jimmy vor der Halbzeit das 3-0. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt werden es 45 Minuten, die werden wahrscheinlich langweilig, weil die kennen nicht und wir werden irgendwie.
Aber das hast du in der Kabine nicht so ausgesprochen.
Nein, so wie das.
Okay. Ist es in deinem Sinne, wenn wir jetzt einen radikalen Cut machen und wir es dabei belassen, weil am Höhepunkt soll man auch die Aufzeichnung beenden?
Also dann selbstverständlich, auch die anderen Stationen möchte ich nicht missen, weil da hat man sehr viel gelernt.
Und der Wechsel zu Leipzig ein bisschen.
Ja, das, ja, aber das hat sich nur
vonstatten
gegangen. Das hat sich aber nur ergeben auf einer Grund der Situation, die was ich im Nachhinein nur immer nicht ganz nachvollziehen kann. Aber ist halt damals so passiert.
Das Zusammentreffen mit Mateschitz, bei dem du
angehst. Nein, die Entscheidung von,
also von Rapid.
Von Rapid, also. Das hat mit Mateschitz nichts zu tun gehabt.
So lassen wir es stehen, würde ich sagen. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen, als ich gesagt habe, der gute Mann ist bewaffnet mit Anekdoten ohne Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bei dir bedanke ich mich für deine sehr ausgiebige Zeit. Und
ich
für
bedanke mich bei dir. Macht Riesenspaß.
Na, das
den zweiten Teil machen wir dann mit
der anderen Station. Da geht es um die Trainerkarriere. Also, freuen Sie sich auf Teil 2 mit Peter Backholt. Planen Sie wieder ungefähr 2,5 Stunden ein. Wir freuen uns auf Sie. Dankeschön.